SRF 1.
Regionaljournal Bern-Fribourg-Wallis. Wie sollen die beiden Pensionskassen vom Berner Staatspersonal saniert werden? Der Grossrat hat sich heute für eine Kompromisslösung entschieden. Wer kennt die Leute? Nach der Tanz-dich-frei-Ausschreitung will die Berner Justiz Fotos von den Krawallmacher ins Internet stellen. Das Thema im ersten Teil der Sendung. Denn wie viel ist ein Menschenleben wert? Wir reden mit einem Anwalt über die schwierige Schuldfrage bei tragischen Unfällen, bei dem von einem 13-jährigen Pfadfinder vor 2 Jahren in Freiburg, der heute vor Gericht ist, verhandelt wurde. Und wer sind eigentlich die fädlichen 10'000 Teilnehmer vom Tanz-dich-frei? Hat sich Konzerttheater Bern gefragt und ein Podium zum Thema Jugendkultur organisiert. Die Stimmen daraus gibt es dann in etwa 20 Minuten. Am Mikrofon sind der Matthias Heimo und der Jörg André mit den wichtigsten Nachrichten vom Tag.
Das bernische Kantonsparlament hat heute ein Geschäft in der ersten Runde abgeschlossen, wo etwa 100'000 Bernerinnen und Berner in den nächsten Jahrzehnten sehr direkt im Portemonnaie und an der Lebensqualität bereicht und einen Haufen Geld kostet. Es geht um die Zukunft der beiden kantonalen Pensionskassen und das Gesetz dazu. Aus dem Rathaus, der Christian Strübin.
2 Tage lang hat der bernische Grossrat jetzt um die Zukunft der bernischen Pensionskasse gekämpft und gemärtet und gefochten und sich schliesslich ins Unabänderliche geschickt in dieser unglaublich komplizierten Materie. Man muss handeln, auch wenn es nur Opfer zu verteilen gibt. Opfer bei der Altersvorsorge, was ein extrem sensibles und heikles Thema ist. Und die Grössenordnung ist gigantisch. Der Kommissionspräsident Markus Meier von der SP.
Wir haben den Primatwechsel, der rund 500 Millionen Franken kostet. Wir haben die aktuellen Deckungslücken von diesen beiden Kassen, die riesige Zahl von 2,8 Milliarden ausmachen. Wir haben einen weiteren Fehlbetrag von 2 Milliarden Franken, der sich ergibt wegen der Änderung des technischen Zins bei den Kassen. Und im Prinzip, für dass sie wirklich gesungen wären, die Kassen, müssten sie noch rund 3 Milliarden Wertschwankungsreserve haben.
Der Kanton hat jetzt 20 Jahre Zeit, seine beiden Pensionskassen bis auf 100% auszufinanzieren und übernimmt dafür eine Staatsgarantie. Die Regierung hätte lieber doppelt so viel Zeit gehabt. Er akzeptiert eine Milliardenschuld, für die bisherige Rente zu sichern, auch wenn eine ganze pensionierte Generation nie mehr einen Teuerungsausgleich sieht. Für die aktiven und die jüngeren Arbeitnehmer heisst es auf der anderen Seite höhere Beiträge, tiefere Rente und eine volle Rente erst ab dem 65. Altersjahr. Der Markus Meier.
Wenn das definitive Resultat ist, dann zahlen beide, der Arbeitgeber, also der Kanton und hinten dran der Steuerzahler natürlich, auf der einen Seite, aber auch die Arbeitnehmer werden ganz gewaltige Anstrengungen müssen leisten, bis die Kassen wieder im Lot sind.
74 Ja und 62 Nein bei 18 Enthaltungen in der Schlussabstimmung zeigen, die Bürgerlichen hätten strengere Regeln wollen. Die SP klagt, es sei nur noch schlechter geworden für das Personal. Es ist damit zu rechnen, dass der 8,5 Milliarden Brocken zu gut 70% beim Kanton anfällt, der Rest beim Personal. Ob der Pensionskassamarathon die 2. Lesung überlebt, ist noch nicht sicher. Personalverbände haben schon jetzt den Hebel in den Finger bei der Beratung vom Lehreranstellungsgesetz.
Der Christian Strübin. Wenn man heute im Berner Jura darüber abstimmen würde, ob man mit dem Kanton Jura über einen neuen gemeinsamen Kanton verhandeln möchte, dann würde fast die Hälfte Nein sagen. Das hat eine Umfrage bei 1'000 Stimmberechtigten ergeben. Nur jeder Vierte würde so Verhandlungen begrüssen und jeder Fünfte hat noch keine Meinung. Für den SVP-Grossrat Manfred Bühler heisst das aber nicht, dass die Abstimmung vom nächsten November schon gewonnen ist.
Das wäre sehr gefährlich, wenn man jetzt als Berntreue Mehrheit gemäss dieser Umfrage zurücklehnen würde. Es ist klar, dass man mobilisieren muss, weil das ist eine Umfrage. Wir sind 5 Monate vor der Abstimmung und es geht eigentlich darum, dass man die Leute an Turnen bringt, die jetzt gesagt haben, dass sie dann Ja oder eben Nein stimmen.
Wenn der Berner Jura als Ganzes Nein sagt zu diesen Fusionsverhandlungen, können dann einzelne Gemeinden den Schritt in Angriff nehmen. Etwas, das Moutier sicher machen würde, wie der Stadtpräsident Maxim Zuber auf Anfrage bestätigt hat. Nach der Ausschreitung an Tanzdemo «Tanz dich frei» zu Bern setzt die Justiz jetzt aufs Internet. In den nächsten Wochen schaltet die Behörde Fotos von Randalierern auf, die man bis jetzt nicht gefunden hat. Corinne Müller, Mediensprecherin der Kantonspolizei.
Die Kantonspolizei Bern hat im Rahmen von dem Ermittlungsverfahren zahlreiches Bild- und Videomaterial können auswerten. Das heisst, wir haben zum einen über einen Zeugenaufruf Material hineinbekommen, zum anderen hat man aber auch eigenes Material gehabt. Man hat auf dem Bildmaterial gesehen, dass da offenbar mutmaßlich Straftaten begangen worden sind, kann aber zur Identität der einzelnen Personen noch keine nähere Angaben herausholen. Dementsprechend hat man sich jetzt entschlossen, die Öffentlichkeitsfahndung zu gehen, als nächsten Schritt im Rahmen von den Ermittlungen.
An Kundgebung «Tanz dich frei» Ende Mai ist es zu ausschreitigen Strassenschlachten und Sachbeschädigungen gekommen. 50 Leute, Polizisten und Demonstranten, sind dabei verletzt worden. Das Walliser Kantonsparlament hat heute die Rechnung vom letzten Jahr beraten. Trotz einem kleinen Überschuss von 1 Million Franken ist daraus eine regelrechte Spardebatte geworden, Reinhard Eier.
Jetzt, so hinter der CVPO-Chef Beat Rieder, stehen auch das Wallis wie viele andere Kantone am Wendepunkt. Die Zeit der grossen Einnahmenüberschüsse, wie in den letzten 10 Jahren, sind nämlich vorbei. Jetzt müssen gegen ein Defizit und gegen eine Neuverschuldung angekämpft werden. Die Zeichen in der Rechnung 2012 sind da schon klar. Erstmals seit mehr als 10 Jahren sind die Einnahmen gegenüber dem Vorjahr nämlich zurückgegangen und die Auswirkungen der Zweitwohnungsinitiative stehen noch bevor. Es gäbe, so der Beat Rieder weiter, nur eins, der Kanton müsse sparen, und zwar da, was er in den letzten Jahren immer mehr ausgegeben.
Wir müssen jene Departemente analysieren, welche bereits heute 70% der gesamten Ausgaben unseres Staatshaushaltes ausmachen. Es betrifft die Bildung, die Gesundheit und die soziale Wohlfahrt.
Die CVP will vor allem bei der Bildung, bei den Schülern also, bei der Gesundheit, bei der Sozialausgabe und natürlich beim Personal sparen. Genau das Gegenteil will das bei der German Eier.
Wir haben es immer gesagt und bleiben dabei, die Schulden des Staates sind der Reichtum der Armen.
Der Kanton soll nicht sparen, sondern für mehr Einnahmen sorgen.
Angesichts der aufkommenden dunklen Wolken am Finanzhimmel muss der Kanton jetzt nicht an verheerenden Sparpaketen basteln, sondern über neue Einnahmequellen diskutieren. Dazu gehört auch die Debatte über eine Steuererhöhung in diesem Kanton.
Das befordert also statt Sparen eine Steuererhöhung, was wiederum die CVP, der Beat Rieder, total falsch findet.
Das ist das Rezept der Bürokraten aus Brüssel für die südeuropäischen Länder, welche mit Steuererhöhungen erdrosselt werden. Das ist das falsche Konzept.
Steuererhöhungen also oder Sparen, das ist der Richtungskampf, was sich heute bei der Rechnungsdebatte gezeigt hat. Wie der Kampf im Detail aussieht, wie der ausgeht, wird sich dann im Herbst bei der Beratung vom Budget für das kommende Jahr zeigen.
Der Reinhard Eier. Die Walliser Regierung will darauf schauen, dass bei grösseren kantonalen Bauten nur noch Firmen zum Zug kommen, die zum Beispiel faire Mindestlöhne zahlen oder gute Sozialleistungen anbieten. Weiter soll die Kontrolle in den Firmen verstärkt werden und die Regierung will neue Gesamtarbeitsverträge einführen in den Branchen, die häufig von Lohndumping betroffen sind. Wer sich nicht an diese Regeln hält, soll künftig auf eine schwarze Liste kommen. Der HC Fribourg-Gotteron hat einen Nachfolger gefunden für den verstorbenen Präsident Laurent Heymon. Künftig soll der Charles Filot Geschick vom Club leiten, der ehemalige Präsident der Friburger Handelskammer. Seine Wahl muss an GV Anfang Juli noch bestätigt werden, schreibt der Club. Und ein kurzer Blick auf das Wetter. Morgen ist es ziemlich sonnig, es ziehen hohe Wolkenfelder durch. Mit 24 Grad wird es ziemlich sommerlich. Im Wallis gibt es sogar 27 Grad.
Weniger ist mehr, ist in den nächsten Jahren das Motto für die Bergbahnen gestanden. Die sind finanziell angeschlagen und müssen kleinere Brötchen backen. Was läuft schief? Wir fragen nachher später in dieser Sendung. Und dann machen wir auch noch einen Abstecher ins Berner Stadttheater, das sich gestern mit den 10'000 Leuten auseinandergesetzt hat, die an der Tanz dich frei Demo friedlich für mehr Freiräume protestiert haben. Zuerst jetzt aber ins friburgische Bühl. Dort ist heute der Leiter von einem Pfadilager vor Gericht gestanden. Es geht um den tragischen Fall, wo vor 2 Jahren ein 13-jähriger Bub auf einer Wanderung tödlich verunfallt ist. Das Gericht hat den Lagerleiter wegen fahrlässiger Tötung verurteilt. Er hat das Risiko und die Fähigkeiten der Buben falsch eingeschätzt. Patrick Mühlhauser.
Der tödliche Unfall ist im Sommer 2011 passiert. Kinder aus der Region Biel haben an einem Pfadilager im Kanton Freiburg teilgenommen. Auf dem Programm ist eine 48-stündige Wanderung ohne Begleitung von erwachsenen Personen gestanden. Eine Gruppe von 4 Pfadfindern hat sich auf dieser Wanderung verlaufen. Die Nacht hat sie überrascht, sie auf einem Fels übernachten. Am nächsten Morgen haben sie weiter wollen. Dabei ist ein 13-jähriger Bub der Fels abgerutscht. Die Retter konnten nur noch tot bergen. Vor dem Bezirksgericht Bül hat heute ein abgekürztes Verfahren stattgefunden. Das, weil die beiden Partien sich vorher geeinigt haben. Der Lagerleiter ist zu einer bedingten Geldstrafe verurteilt worden. Das hat die Staatsanwältin gefordert. Der Lagerleiter hat das Risiko falsch eingeschätzt und die Wanderroute nicht vorgängig auskundschaftet, hat sie begründet. Das Wetter sei zudem schlecht gewesen. Der Lagerleiter hat die Fähigkeiten der Buben überschätzt und er sei selber nicht gegen telefonisch erreichbar gewesen. Die betroffene Pfadi hat aus dem tragischen Unfall gelernt und in der Zwischenzeit ein Sicherheitskonzept erarbeitet.
Tragische Unfälle wegen Unachtsamkeit oder eben Fahrlässigkeit gibt es ging wieder. Menschen kommen zu Schaden, ohne dass eine böse Absicht dahinter wäre. Und für die Richter stellt sich dann die Frage, was ist hier die richtige, die gerechte Strafe? Auch der Freiburger Anwalt Patrick Gruber hat ging wieder mit diesen Fragen zu tun. Er hat heute im Prozess gegen den Pfadileiter die Opferseite vertreten. Der Patrick Müllhauser hat mit ihm geredet.
Ein Bub verliert im Pfadilager sein Leben. Eine ältere Frau stirbt im Spital, weil jemand falsches Blut ihr gegeben hat. Zwei Menschen sterben auf der Skipiste in einer Lawine. Das sind Fälle, die passiert sind und wo Leute wegen fahrlässiger Tötung verurteilt worden sind. In so Fällen ist das Leid der Hinterbliebenen riesig. Die Strafen für die Verurteilten relativ klein, meist bedingte Geldstrafen. Patrick Gruber, dir als Anwalt, lasst euch das ein bisschen ratlos.
Das lässt mir eigentlich nicht ratlos, weil ich das System von unserem Recht kenne. Was mir mehr ratlos lässt, zwangsläufig, ist der Umstand, man tut im hiesigen Fall jetzt den Sohn, man tut an nachher Familienangehörigen verlieren. Und das hinterlässt tiefe Spuren, nicht nur bei den Angehörigen, auch bei Leuten, die sich damit befassen, beispielsweise mir als Anwalt.
Ja, kann man in solchen Fällen überhaupt von gerechten Strafen reden? Was ist in so Fall eine gerechte Strafe?
Die Strafen sind gerecht. Die Frage ist, kann man alles mit Strafe regeln? Und dort mache ich ein grosses Fragezeichen. Und es gibt gewisse Bereiche vom Leben, die halt im Recht in dem direkten Sinn nicht mehr zugänglich sind. Eben gerade innerer Schmerz, Strafe, das Leben verloren. Das kann man nicht wieder gut machen.
Also die Schuldfrage ist, ob man Fall von fahrlässiger Tötung, oder? Das ist auch immer die Frage. Also, wer ist die Schuld? Und welche Schuld dreht man eigentlich dabei?
Ich tue da gar nicht gerne von Schuld reden, weil es ist eben nicht ein schuldhaftes Verhalten, sondern ein fahrlässiges. Im Volksmund kann man sagen, man hat blöderweise nicht aufgepasst und dann ist es passiert. Aber die betroffenen Täter oder Beschuldigten, die haben Verantwortung. Und die Verantwortung müssen sie wahrnehmen und das ist etwas ganz Wichtiges.
Es geht um grosses Leid, wo gewisse Leute haben. Wie finden Sie denn innere Ruhe, die vielleicht auch ein bisschen Erfahrung gibt von Ihrem Berufsleben?
Das ist ganz unterschiedlich. In gewissen Fällen kann eine Mediation, also eine begleitete Aussprache zwischen Opfer und Täter, sehr viel helfen. In meiner Erfahrung habe ich festgestellt, es hilft viel, wenn jemand hersteht und sagt, jawohl, ich übernehme die Verantwortung. Er muss nicht sagen, ich bin schuld, ich habe es gemacht, sondern er muss sagen, wir haben Fehler gemacht, ich übernehme die Verantwortung. Wir hätten das besser machen können. Und bereits das Eingeständnis von, ja, ich habe etwas dafür können, dass das passiert ist, ja, jetzt wenig geguckt, das hilft den Betroffenen meistens schon sehr weit.
Für den Beschuldigten selber kann das vielleicht auch helfen, dass sie ja meistens unbescholtene Bürger, die eben das gar nicht wollen hier und es ist dumm gegangen, wie ihr sagt, aber eben die Folgen sind fatal. Auch die sogenannten Täter, in diesem Fall Beschuldigten, müssen ja mit dem leben können.
Ich denke so, es kommt ja niemand hin und sagt, oh, es ist blöd gegangen, ich habe heute das Kind überfahren. Das kann man sich nicht vorstellen. Das ist ja auch für einen Täter oder dem, was passiert ist, ist das ganz ein schlimmes Ereignis und sagen, ich habe etwas gemacht, jetzt wenn ich aufpasse und ein Mensch ist tot, nicht wiederbringbar. Und ich denke, dort ist so ein Strafverfahren, so ungerecht, wie er vielleicht das am Anfang formuliert hat. Es kann auch dort dem Täter helfen und sagen, man hat das angeguckt, man hat das beurteilt, man hat mir eine Strafe auferlegt, eine Verpflichtung, die ich muss eingehen muss. Und damit ist wenigstens ein Teil davon gesühnt. Und vielleicht kann der Täter mit dem, was ihm passiert ist, was er gemacht hat, was er zu wenig aufgepasst hat, auch besser umgehen.
Juristisch gesehen, eben, wie man sieht, sind die Strafen, die oftmals bedingte Geldstrafen, relativ klein. Oftmals redet man aber auch noch von einer Genugtuung in diesem Zusammenhang, dass man noch Geld überkommt, jetzt aus Opferfamilien zum Beispiel. Aber wir reden da eigentlich in der Schweiz von relativ kleinen Summen, oder? 10'000, 20'000 Franken. Für was braucht es die Genugtuung?
Das ist ja so. Das ist die sogenannte zivilrechtliche Seite. Also das geht eigentlich nicht mehr ins Strafrecht. Das ist leicht verzahnt. Ich will da jetzt nicht ins Detail gehen. Es geht darum, wer etwas gemacht hat und beim anderen ist ein Schaden entstanden, der soll den Schaden ersetzen. Ein kaputtes Auto, Beerdigungskosten und so weiter, das kann man mit Rechnungen belegen und berechnen. Aber es gibt auch den inneren, den seelischen Schmerz. Und Genugtuung, die soll den seelischen Schmerz ausgleichen. Also der Verlust vom Sohn soll durch eine geldwerte Leistung ersetzt oder ausgeglichen werden, das Leid ein bisschen gelindert werden.
Aber was für eine Summe hast du da angebracht? Ich meine, wir kennen es von den USA her, wo es um Millionenbeträge geht, das ist ja hier nicht der Fall.
Zum Glück ist das hier nicht der Fall, weil es gibt natürlich eine grosse Problematik in der Geschichte. Wenn ihr einen Angehörigen verloren habt und ihr bekommt eine Summe Geld, was macht ihr denn mit dem Geld? Geht ihr mit dem Geld von eurem verlorenen Sohn in die Ferien? Das würde niemand machen. Also stellt sich dann schon die Frage, was machen wir mit der Summe? Jetzt bekommen wir 500 Franken, sieht doch jeder, ja, nein, mein Sohn ist nur 500 Franken wert. Das ist ja nichts. Das kann man nicht machen. Also müssen wir irgendwo etwas dazwischen finden. Und vielleicht ist dort das System von der Schweiz, wo die Genugtuungssummen eher bescheiden ansetzt im Vergleich mit anderen Ländern, vielleicht gar nicht so schlecht.
Sagt der Freiburger Anwalt Patrick Gruber im Gespräch mit Patrick Mühlhauser, wo ihr auch im Internet findet unter srf.ch. Das Regionaljournal ist unter der Rubrik «News». Von Bühl im Greyerz-Bezirk sitzt das Berner Oberland. Die Bergbahnen zu Gstaad haben ein Problem, ein Geldproblem. Die Bahnen machen zu wenig Umsatz, haben aber hohe Schulden und müssten eigentlich in Unterhalt investieren. Spätestens seit dem Informationsabend gestern Abend ist aber klar, ohne fremde Hilfe geht es nicht mehr. Die Erkenntnis ist ein Schlag ins Gesicht, wo erst vor 5 Jahren 170 Millionen Franken in ein grosses Sanierungs- und Zukunftspaket geflossen sind. Was ist denn in den letzten 5 Jahren schiefgelaufen bei den Bergbahnen Gstaad? Das hat der Christian Strübin, der Hauptaktionär, gefragt. Die Gemeinde Saane und ihre Gemeindepräsident Aldo Kropf.
Man ist wahrscheinlich dann zumal von falschen Voraussetzungen ausgegangen. Man hat erwartet, dass mit den Massnahmen, die man getroffen hat, die Zahlen zunehmen von den skifahrenden Gästen. Aber gesamtschweizerisch ist der Trend rückläufig. Es fahren immer weniger Leute Ski. Das heisst für uns, man muss die Bergbahnen anders ausrichten.
Vor 5 Jahren hat man gesagt, jetzt kommt es gut. Was gibt noch dazu für sich, dass ein neuer Anlauf jetzt besser rauskommt?
Also traditionellerweise kann man sich unsere Region ohne Skifahren gar nicht vorstellen. Aber es hat sich geändert. Und das heisst, dass wir sehr wahrscheinlich auch das Angebot zurückfahren, neu positionieren, weniger, aber dafür besser.
Es ist auch die Frage, wie das bei den Gästen vom Saanenland ankommt. Also die Weltmarkt steht und nachher das Angebot sagt man, wäre vielleicht gut genug an einem anderen Ort, aber hier nicht. Das würde nachrufen, dass die Bergbahngesellschaft, die mit der Liquidität kämpft, eigentlich können investieren müssen, und zwar massiv.
Sie werden zum Teil müssen investieren. Auf der anderen Seite, wenn man weniger Anlagen hat, sind die Unterhaltskosten natürlich dann wesentlich tiefer. Das heisst, es bleibt mehr Geld für anderes. Und so hoffen wir, dass wir bis in ein paar Jahren wieder eine gesunde Bergbahnengesellschaft haben. Andererseits wird es auch davon abhängen, was die Wünsche sind. Unter Umständen wird die öffentliche Hand halt weiterhin müssen unterstützend mithelfen. Schließlich ist das ja Teil von unserer Infrastruktur.
Gemeinsamen ist grosszügig gewesen. In den letzten Jahrzehnten hat er das Gefühl, das geht unbeschränkt so weiter. Es gibt ja auch kritische Stimmen, die sagen, man muss sich überlegen, wie viel dass man im Prinzip in die Infrastruktur noch investiert.
Ich wollte jetzt nicht sagen, es darf nicht mehr so weitergehen oder es kann so weitergehen. Man muss das einfach sehr, sehr gut überlegen, was ist uns das wert und wie soll das aussehen.
Ihr habt auch gesagt, das Problem von dieser Bergbahngesellschaft hier ist, dass sie verpolitisiert ist. Also auf der einen Seite, jede Gemeindeversammlung kann im Prinzip unternehmerische Entscheide eingreifen. Und auf der anderen Seite ist die Gemeinde Saanen Hauptaktionär mit etwa 30%. Das ist quasi die Quadratur vom Kreis, wo der da plötzlich drin steckt.
Also das ist tatsächlich eine grosse Schwierigkeit. Aber man muss einfach realistischerweise sagen, es ist nicht möglich, dass Bergbahnen ohne Unterstützung von der Gemeinde sind. Dann ist halt der Stimmbürger schnell einmal da und erwartet, dass die Bahn läuft oder die andere Bahn läuft und ist vielleicht relativ rasch einmal in der Vergangenheit bereit gewesen, Geld zu sprechen. Aber ich glaube, auch da hat ein Umdenken stattgefunden oder ich hoffe, dass es mit dem heutigen Oben wirklich anfängt, dass man sich besinnt, was hat man und was kann man sich leisten.
Der Gemeindepräsident von Sahne, der Aldo Kropf, zur finanziellen Schieflage der Bergbahnen gestattet. Nach der Kundgebung «Tanz dich frei» in Bern Ende Mai ist viel diskutiert worden über die Krawalle, die es gegeben hat, wer die Schuld ist und wie die Polizei reagiert hat. Aber fast nichts ist öffentlich diskutiert worden über die Jugendbewegung, die an diesem Abend auch noch sichtbar war. Über die 10'000 friedlich tanzenden Jugendlichen, die da mehr Freiraum gefordert haben. Was ist das für eine Jugendbewegung, hat sich das Team von Konzert Theater Bern gefragt und hat ein Podium organisiert zum Thema Jugendkultur und Freiraum. Das Podium war gestern Abend im Stadttheater Bern. Elisa Henny hat ein paar Stimmen davon zusammengestellt.
Was waren das für Jugendliche im grossen, friedlichen Teil dieser Tanzdemo? Christian Pauli, dem Vertreter der Berner Kulturveranstalter, sind drei Gruppen aufgefallen.
Das ist natürlich ein bisschen eine saloppe Einteilung, aber ein Drittel von diesen Jungen, die dort waren, sind einfach normale Leute. Wölfliführerinnen, Lehrer, Bankbeamte, was auch immer. Ein Drittel, das hat mich sehr eindrücklich gedacht, das ist wirklich ein Phänomen, das habe ich nicht, das ist mir nicht bewusst gewesen. Ein Drittel sind Sekondos.
Bei den Jugendbewegungen der 68er und der 80er Jahre waren noch kaum Sekondos dabei gewesen. Bleibt das dritte Drittel.
Ebenso eindrücklich für mich ist am Morgen Mais und es nimmt immer stärker zu. Und man muss es einfach sagen, ein Drittel ist verladen, betrunken, hysterisch, kaputt, unzurechnungsfähig.
Jugendliche, die sich im Ausgang total betrinken. Zu diesem Thema hat der Philipp Meyer auf dem Podium eine besondere Meinung gehabt. Er kommt von Zürich, hat dort das Kulturhaus Cabaret Voltaire mitgeleitet und vor einem Jahr hat er im Internet Zürcher Partypartei gegründet. Er habe Verständnis für das Betrinken im Ausgang.
So wie die Gesellschaft funktioniert, so auf Leistung getrimmt ist, kannst du dich durch nur noch dieser Leistung entziehen, wenn du dich ins Koma saufst. Das andere wäre noch ein Burnout haben. Das ist auch noch eine Möglichkeit.
Der Philipp Meyer sieht allerdings auch eine kreative, aktive Seite von einer Jugendkultur, die sich selber organisiert und als tanzende Party zeigt. Die Jungen seien sich nämlich vom Internet her gewohnt, dass man selber Sachen gestalten kann. Und das sei ein grosser Unterschied zum Kulturverhalten der älteren Generationen.
Also Museum, Theater, Kino, Konzert, das ist alles Generation TV. Man sitzt passiv da, steht, wippt vielleicht ein bisschen mit. Aber es ist ganz klar, davor wird uns etwas geboten. Bei der Party tut man, auch wenn es nur ganz einfach ist, partizipieren. Also, mir wird aktiv zum ein Teil davon werden. Also, das ist ganz etwas anderes.
Jugendliche machen aktiv ihre Party und, hat der Adrian Itten gesagt, der in Bern eine Bar betreibt.
Die Jungen, die wollen nicht etwas vorgesetzt bekommen und sie wollen ohne die Bewilligung und sie wollen nicht irgendetwas vom Chor gecatcht ist.
Sie wollen ihre Party selber organisieren. Ihn freue an dieser Jugendbewegung, wie sie sich im friedlichen Teil der Tanz dich frei Demo gezeigt hat.
Dass sich ein paar junge Überlegungen machen, will ich auch so leben oder möchten wir das anders? Und das haben wir eben 68 gehabt, das haben wir 80 gehabt, ganz gross zu Bern. Und dann war lange Ruhe gewesen. Und unsere Generation hat schon gesagt, das ist für eine angepasste Jugend, die konsumieren nur noch, die machen sich keine Gedanken, weil sie einfach Freiräume hatten. Sie haben Tanzzentralen bekommen, ist das sehr schnell besetzt worden vor Edelkultur. Man hat aber drei Tauer gehabt, die sehr lange machen lassen. Sie hatten Freiräume gehabt und sie mussten nicht reinschlagen. Und jetzt kommt aber die Kommerzialisierung vom freien Raum, auch von den öffentlichen Plätzen. Und jetzt stinkt es dann irgendeinmal wieder, weil ohne Stutz ausgeben können sie nicht mehr festen.
Jugendliche gehen also heute auf die Strasse, weil sie nicht einverstanden sind, wie fest der Kommerz die Stadt beherrsche. Damit ist die Frage auf dem Tisch nach dem öffentlichen Raum, wer, wie und wann darf brauchen. Zu dieser Frage hat sich eine Frau aus dem Publikum gemeldet.
Schlussendlich muss man einfach schauen, dass der öffentliche Raum ein Spiegelbild ist von unserer Gesellschaft. Wir sind wirtschaftlich ausgerichtete Gesellschaft. Punkt. Unser öffentlicher Raum ist nichts anderes als ein Spiegelbild von dieser Ausrichtung. Das heisst, er ist wirtschaftlich ausgerichtet. Wir sind eine marktwirtschaftliche Gesellschaft in einem marktwirtschaftlichen öffentlichen Raum. Und dem fehlt einfach etwas. Der hat eine ganz klare Ausrichtung und diese Ausrichtung ist immer gleichzusetzen mit einer Verdrängung von anderen Sachen. Und das sind Bedürfnisse, die ich überzeugt bin, einfach einen Wert haben, der im Moment nicht gelöst wird.
Ein Bedürfnis, das nicht gehört wird, sagt die Frau. An diesem Podium gestern im Stadttheater Bern hat man probiert, Bedürfnisse vor Jugend ernst zu nehmen. Und für das hat es vom Podiumsgast von Zürich, vom Philipp Meyer, ein dickes Lob gegeben. Zürich hatte nämlich auch Gelegenheiten gehabt, in jüngerer Zeit, für über Jugendkultur und ihre Forderungen zu reden, sagt er. Aber
ich habe mit Erstaunen festgestellt, dass in Zürich der Diskurs nicht aufgegriffen wird von den Kulturinstitutionen. Und ich habe mich darum sehr gefreut, dass das in Bern wenigstens zu dem eine Diskussion stattfindet.
Wenigstens redet man zu Bern über Jugendkultur. Auch wenn an diesem Podium gestern die Erwachsenen weitgehend unter sich geblieben sind.
Ihr seid beim Regionaljournal Bern-Fribourg-Wallis auf SRF 1. Es war 17:55. Das Wichtigste vom Tag in Kurzform hat jetzt Jörg André.
Die beiden Pensionskassen vom bernischen Staatspersonal sollen innerhalb von 20 Jahren saniert werden. Zu diesem Kompromiss hat sich das Kantonsparlament durchgerungen. Die SVP hat es gerne in 10 Jahren gemacht, das hat aber gravierende Konsequenzen für die Angestellten gehabt. Die Regierung hat den Kassen 40 Jahre Zeit lassen, das hat aber den Kantonshaushalt massiv belastet. Bei der jetzigen Lösung müssen beide Seiten gäng noch einen rechten Beitrag leisten. Es geht unter anderem um eine Unterdeckung der Kassen von 2,8 Milliarden Franken. Die Debatte über die Walliser Staatsrechnung 2012 hat zu einer Spardebatte geführt. Trotz knapp schwarzen Zahlen verlangt die CVP im Walliser Grossenrat Sparmassnahmen. Die SP möchte hingegen die Steuern aufentun.
Gute Aussichten hat der Felix Blumer von SRF Meteo im Wetterbericht.
Je länger der Abend dauert, umso länger werden die sonnigen Abschnitte und umso kleiner werden die Quellwolken. In der Nacht ist es dann in allen Gebieten meistens klar. Morgen geht es allgemein mit viel Sonnenschein weiter, allerdings ziehen zeitweise dichtere, hohe Wolkenfelder vorbei und die können speziell am Jura die Sonne auch einmal abdecken. Es sollte aber doch auch dort trocken bleiben. Morgen früh zeigen das Thermometer in der Agglomeration Bern und im Rhonental 10 Grad und im Goms 3 Grad. Am Nachmittag steigen dann die Werte auf 24 Grad zwischen Münsingen und Murten und auf 27 Grad rund um Visp. Am Donnerstag ist es überall sonnig. Erst gegen den Abend bildet sich Quellwolken an den Berg und gegen den Abend kommt dann auch eine Störung vom Jura her. Sie bringt vor allem Sturmböen, teilweise kräftige Regen und lokal auch Gewitter. Vor der Front steigen die Temperaturen in Bern, Biet und in Freiburg auf 28 Grad, im Rhonental sind bis 30 Grad möglich.
Das ist das Regionaljournal Bern-Fribourg-Wallis am Dienstag. Weitere Nachrichten, Reportagen und Interviews der Region und auch die ganze Sendung zum Nachhören findet ihr unter srf.ch und wir halten euch auch auf Twitter auf dem Laufenden, was in eurer Region passiert. Die Sendung zusammengestellt hat heute der Joel Hafner, am Mikrofon war in letzter Halbstunde der Matthias Heimo.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.